mutig vor den Thron. Und es geht eben heute um eine spezielle Geschichte aus dem Alten Testament. Ein Herrscher ist auf seinem Thron. Und es braucht viel Mut, um vor diesen Thron zu kommen. Und das ist keine Audienz wie beim König von England, wo es vielleicht angenehm ist und vielleicht noch Plätzchen kriegt oder sowas. Oder beim anderen König, Schweden oder irgendwo Spanien, wo es angenehm ist, wo man sich geehrt fühlen kann. Es kann durchaus bedrohlich werden, wenn man vor diesen Thron kommt. Und Mut braucht es auch in Zeiten von Angst. Markus hat vorhin die größten Sorgen der Deutschen genannt. Die steigenden Lebenshaltungskosten, Steuererhöhungen, Überforderung des Staates und Politiker, schlechte Wirtschaftslage und so weiter. Und vielleicht fragst du dich manchmal, was passiert denn eigentlich so um mich herum? Ist das eigentlich normal und wie kann man in so einer Zeit, wie kann man in so einer Zeit eben seinen Glauben gut leben? Und was ich in den Nachrichten so sehe und höre, den Konflikt in Nahost, der wieder ganz stark aufgeflammt ist und eigentlich uralt ist zwischen Israel und Hamas. Und ja, es ist einfach, es nimmt uns mit oder es nimmt uns mit hinein, dass Gott mit seinem Volk ist, dass er über es wacht. Und ich sehe viele andere Konflikte auch auf dieser Welt. Die Ukraine, jetzt 2 Jahre her, fast auf den Tag genau, wo die Ukraine überfallen wurde von Putin und Russland und ein erbarmungsloser, grausamer Krieg circa 1000 Kilometer von uns wegherrscht. Sudan, Jemen, China-Taiwan-Konflikt, was kommt alles noch auf uns zu? Ganze Thema mit dem Klima, Naturkatastrophen nehmen zu, Erdbeben, extreme Dürre, Flut, Überschwemmungen. Und ist es ja vielleicht so, wie die letzte Generation sagt, dass sie eigentlich die letzte Generation sind? Oder wie ordne ich das als Christ ein? Wie gehe ich damit um? Politische Entwicklung, Populismus, der stark zunimmt, ganze Globalisierung, die Abhängigkeit von Handelsketten. Es wird immer extremer gewählt, rechts und links. Und wie geht das weiter? Und wie Markus sagte, die Wahl in den USA dieses Jahr, die sehr richtungsentscheidend wahrscheinlich sein wird. Und dann persönliche Sorgen. Krankheit, vielleicht Arbeitsplatzverlust. Was werde ich machen in der Zukunft? Zukunftsfragen. Und die Welt lebt voller Angst. Wie lebe ich damit? Was will ich eigentlich aber damit sagen, in diesen Zeiten, in denen wir leben? Glaube ich, die können uns auch manchmal schon überfordern oder Sorgen machen oder Angst machen. Und wir wünschen uns einfach manchmal Beständigkeit, Sicherheit. Wir wünschen uns, dass Dinge so bleiben, wie sie sind. Und ich möchte heute aber auch eine andere Frage stellen, die wir eben in der Bibel finden, nämlich, ob es nicht sein könnte, dass Gott uns gerade wegen der Zeit, in der wir leben, uns hierher gestellt hat. Dass ich meinen Platz finden darf in einer Zeit, die uns vielleicht Angst macht. Und könnte es nicht sein, dass uns Gott wegen seinem Plan und seiner Sache genau an diesen Ort und genau in diese Zeit gestellt hat. Auch wenn wir es manchmal gerne anders hätten. Und diese Frage, sie wird eben im Buch Esther gestellt. Und wir wollen uns mit Esther beschäftigen. Auch sie lebte in einer solchen Zeit, die ihr auch Angst gemacht hat. Und wie man da ein Leben mit Mut leben kann, das Gott ehrt. Und das Buch Esther erzählt über die Zeit des Exils in Persien. Vorher war die große babylonische Gefangenschaft mit Nebukadnezar. Er hatte Israel und die Juden besiegt, die Oberschicht und dann das ganze Volk ins Exil nach Babylon zwischen Euphrat und Tigris geführt. Die Perser besiegen die Babylonier. Und einer dieser persischen Könige ist eben Ahasveros. Und im Griechisch heißt das Xerxes. Er regiert ein riesiges Reich. Das geht vom Nil bis zum Indus mit 127 Provinzen. Xerxes ist sozusagen der alleinige Herrscher in diesem ganzen Land. Und alle wichtigen Entscheidungen, die hat er und konnte sie treffen. Er war Machtmensch. Und er hat mit seinem Reichtum gerne andere beeindruckt. Und so hat er, glaube nach 3 Jahren, ein riesiges Fest veranstaltet. Und er hat dazu viele Fürsten eingeladen, um sie zu beeindrucken und eine Riesenfeier zu veranstalten, die 180 Tage, also ein halbes Jahr lang ging. Und er hat gezeigt, was er alles so hat. Viel Alkohol, viel Essen, viel Gold und schöne Frauen. Und an einem Abend, da war es vermutlich schon spät, da fällt ihm ein, dass er gerne seine schöne Frau Vashti vorführen möchte. Und die Königin hat sich geweigert. Sie kommt nicht. Sie lässt sich nicht vorführen vor Männern. Wer dem Befehl eines Königs nicht gefolgt ist, der konnte umkommen. Also recht mutig von dieser Königin Vashti sich zu weigern. Der König wurde sehr zornig und er beriet sich mit seinen Beratern, was zu tun wäre. Und ihm wurde geraten, dass er die Königin absetzen soll und sich eine neue Königin suchen soll. Vashti wurde abgesetzt. Sie durfte nie wieder vor den König und Xerxes ließ sich eine andere Frau für sich im ganzen Land suchen. Und an Xerxes Hof und seinem Reich begann nun die Suche nach einer schönen jungen Frau und die am besten gefiel, wollte er zur Königin machen. Und an Xerxes Hof, da lebte auch Mordechai. Das war einer dieser verschleppten Juden. Und seine Cousine Esther, die er nach dem Tod ihrer Eltern als Kind angenommen hatte, die war außerordentlich schön. Und auch sie kam in diesen Harem des Xerxes, wo sie wie die anderen besonders vorbereitet wurde. Ein Jahr lang wurde sie gepflegt, bis sie an der Reihe war, Xerxes zu begegnen. Und als Xerxes Esther sah, machte er sie zur Königin. Es wird gefeiert, aber Esther sagt niemand, dass sie Jüdin ist. Etwas später deckt Mordechai eine Verschwörung gegen Xerxes auf und lässt diesen durch Esther warnen. Mordechai war inzwischen in den Dienst des Königs aufgestiegen, wie auch Haman, ein Amalekiter, Feinde der Juden. Und Haman war begabt und deshalb machte Xerxes ihn zum Premierminister und das brachte mit sich, dass jeder, dem Haman begegnete, vor ihm knien musste. Und Mordechai tat das nicht. Er fühlte sich als Jude allein vor Gott zu knien verpflichtet, nicht vor einem Menschen. Und so blieb er stehen. Und wenn Haman kam, was diesen zwangsläufig auffallen musste und was ihn gewaltig ärgerte. Haman war mit Sicherheit sehr eitel. Und obwohl es alles hatte, diese Nichtigkeit, die ärgerte ihn so gewaltig, dass Mordechai nicht als einziger nicht vor ihm niederkniete. Es beschäftigte ihn und es machte ihn zornig. Und so hat er schließlich beschlossen, Mordechai muss weg, Mordechai muss sterben. Er lässt einen Galgen für Mordechai aufbauen, um ihn zu hängen. Und weil Mordechai eben sagte, er ist Jude und er betet nur Gott an. Wegen dem hat er beschlossen, alle Juden auszulöschen. Sein ganzes Volk, das ganze Volk der Juden muss sterben. Er hat einen richtigen Judenhass gehabt. Und Haman ging zu Xerxes, überzeugt ihn, einen Erlass zu unterzeichnen. Haman war quasi der erste Mann jetzt im Staat. Er war sowas wie der Premierminister. Und er überzeugt diesen Xerxes, einen Erlass zu unterzeichnen. Und dieser Erlass ging eben an alle Statthalter in der Sprache der jeweiligen Provinz im Persischen Reich. Geschehen sollte die Vernichtung des jüdischen Volkes an einem bestimmten Tage. Und als Mordechai erfährt, was geplant ist, da zerreißt er seine Kleider und er tat Asche auf sein Haupt, klagt laut und kommt bis zum Tor des Palastes. Esther hört davon, sie schickt ihren Diener zu Mordechai und erfährt so, dass er die Vernichtung der Juden geplant ist. Und Mordechai bittet Esther, zum König zu gehen und sich für ihr Volk einzusetzen. Und zu diesem Zeitpunkt weiß niemand, dass Esther Jüdin ist und sie bekommt von der ganzen Verschwörung auch nichts mit. Und als Königin lebt sie in einem goldenen Käfig und ihre einzige Aufgabe ist es, für Xerxes schön zu sein. Mit der Welt draußen hat sie nicht mehr viel zu tun. Ihr könnt gerne mitlesen, Esther 4, 11 bis 17. Da heißt es, es wissen alle Großen des Königs und das Volk in den Provinzen des Königs, dass jeder, der ungerufen zum König hineingeht in den inneren Hof, Mann oder Frau, nach dem Gesetz sterben muss, es sei denn, der König streckte das goldene Zepter ihm entgegen, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hineinzukommen. Und was Esther wieder durch den Diener Mordechai antwortet, ist, dass es nicht erlaubt ist, einfach zum König zu gehen. Man kann nicht so einfach da hineingehen, wo der König ist, auf seinem Thron, ungerufen. Man kann nur gehen, wenn der König es will und wenn er einen gerufen hat, dass man kommen soll. Aber sie, Esther, hat schon 30 Tage nicht mit Xerxes gesprochen. Ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ich denke, Esther denkt vermutlich, das ist eher ein schlechtes Zeichen. Ihre Ängste sind hier herauszuhören. Sie kann das nicht. Sie würde ja sterben, wenn sie da einfach hineingeht. Und als Esthers Worte Mordechai gesagt wurden, ließ Mordechai Esther antworten, denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Mordechai bringt hier Argumente vor. Einmal, Rettung kommt, sei sicher. Wenn nicht durch dich, dann von anderer Seite. Rettung kommt, weil Gott treu ist, weil er die Verheißung gegeben hat, mit dem Volk der Juden zu sein. Bis heute und in Ewigkeit. Unser Ungehorsam streicht Gottes Treue nicht durch. Wenn du dein Leben rettest und nichts zur Hilfe der Juden unternimmst, wird Gott dich richten. Drittens, Gott ist der Herr der Geschichte. Er hat dich schön gemacht. Und es ist nicht ein komischer Zufall, dass du gerade in dem Moment Königin bist, wo man einen Völkermord an den Juden beschließt. Gott handelt, wenn man es nicht sieht, im Verborgenen. Er hat einen Plan zur Rettung seines Volkes. Und er möchte Esther dazu gebrauchen. Und das heißt aber nicht, dass Gott nicht handelt. Er fädelt ein, er lenkt, er ist der Schöpfer und der Herrscher der Welt. Und es ist wichtig für uns, dass wir das wahrnehmen, als Christen in einer Gesellschaft, die, so hat es den Anschein, immer gottloser wird, immer säkulärer. Dass wir das wahrnehmen, dass Gott in Kontrolle ist. Eben manchmal schließen wir daraus, dass Gott sich zurückzieht, dass Gott nicht mehr wirkt. Aber Gott ist nicht abwesend, nur weil man ihn nicht handeln sieht oder sein Name nicht erwähnt wird. Und im Buch Esther war es sein Ziel, die Rettung vom Volk Israel. Im ganzen Buch Esther kommt der Name Gottes nicht ein einziges Mal vor. Er hat es versprochen, Abraham, Isaak und Jakob. Und das hat er durchgezogen, dass er mit seinem Volk ist. Und ob er erwähnt wird oder nicht, in einer völlig gottlosen Gesellschaft. Gottes Ziel ist heute die Rettung jedes einzelnen Menschen. Sein Ziel ist, dass alle Menschen seine Liebe sehen und dass sie eingeladen sind zu einem Leben mit ihm. Und er wird nicht davon ablassen, egal wie wir uns verhalten, egal wie die Gesellschaft sich um uns herum verhält. Gott handelt. Ob wir ihn sehen oder nicht, ob er erwähnt wird oder nicht. Und Gott möchte dazu normale Menschen wie dich und mich gebrauchen. Menschen mit Fehlern, Menschen, die straucheln, Menschen mit Ängsten, aber die vor seinen Thron kommen. Menschen, die sich von ihm ermutigen lassen. Bist du bereit, alles zu geben? Bist du bereit, alles zu geben, Esther? Glaube ja nicht, dass du dich selbst retten kannst, wenn du abwartest. Wenn du nichts tust, wirst du alles verlieren. Wenn du nichts tust, wird Gott von woanders her Hilfe schicken. Und du wirst auch umkommen, weil herauskommt, dass du Jüdin bist. Vielleicht ist das jetzt genau deine Aufgabe. Und vielleicht hat Gott dich genau deshalb an diese Stelle gestellt, um dir die Möglichkeit zu geben, jetzt zu handeln und seine Verheißung zu erfüllen. Er sagt also klar, wenn du nicht riskierst, deine Macht zu verlieren, deine Position zu verlieren, dann wirst du alles verlieren. Dann bleibt nichts mehr. Dinge wie unsere Fähigkeiten, unsere Gesundheit, unser Können, unsere Karriere, unser Haus, unser Reichtum, er ist vergänglich. Er wird nicht bleiben, ist vielleicht eines Tages fort. Nutze deine Fähigkeiten, deine Position für Gott und für andere und stelle dich ihm ganz zur Verfügung. Gott möchte auch von uns, dass wir uns ihm ganz zur Verfügung stellen. Und Esther ließ Mordechai antworten, so geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind und faste für mich, dass ihr nicht esst und trinkt, 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerin wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Mordechai ging hin und tat alles, was ihm Esther geboten hatte. Mut. Mut ist nicht Angstlosigkeit. Der Mutige hat Angst, er weiß um die realen Gefahren des Lebens, aber er lässt sich nicht von seiner Angst abhalten, das Richtige zu tun. Und wir leben in einer Welt, die Angst macht. Ängste gehören für uns irgendwie zum Alltag des Lebens dazu. Angst, an sich etwas völlig Normales, vielleicht. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Das ist eine Feststellung. Angst wird da für mich zum Problem in meinem Leben, wo sie mich daran hindert, Gott zu gehorchen oder Gott zu vertrauen. Esther, so haben wir es gelesen, achtet ihr Leben nicht mehr. Komme ich um, so komme ich um. Trotz ihrer privilegierten Position ist Esther dem Willen von Xerxes, des Königs Xerxes, völlig ausgeliefert. Aber auch wenn dieser aus menschlicher Sicht eine schon fast allmächtige Position hat, ist er doch nicht höchste Instanz. Es gibt einen König, der höher und mächtiger ist als alle menschlichen Könige. Gott. Und im Psalm 103, 19 heißt es dazu, der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Und diese Überzeugung, die bringt Esther genau in diesem Moment mit. Ihr Schicksal ist letztlich nicht in der Hand von Xerxes, sondern in der Hand von unserem himmlischen König. Auch unser Leben ist nicht in der Hand von anderen, sondern in der Hand unseres Schöpfers Gott. Und entsprechend lautet eben auch ihre Aufforderung an Mordechai, fastet für mich. Esst und trinkt 3 Tage lang nichts. Ich werde mit meinen Dienerinnen ebenfalls fasten. Esther ruft hier ein ganzes Volk dazu auf, vor den himmlischen Thron zu kommen und um Unterstützung zu bitten für ihren Gang vor den irdischen Thron. Was für ein starkes Bild. Und ich denke, deshalb ist es so wichtig, dass wir als Gemeinde vor Gott kommen, gemeinsam beten, gemeinsam flehen. Hast du auch dieses Anliegen und dieses Verlangen? Und mich fasziniert dieser unglaubliche Kontrast zwischen dem Thron vom irdischen König und dem Thron dieses Königs, vom irdischen König Xerxes und dem Thron von unserem allmächtigen König im Himmel. Der Thron von Xerxes ist Angst, ist Willkür, Unsicherheit. Aber der himmlische Thron, der ist ganz anders. Und der Hebräerbrief sagt uns hier in Hebräer 4,16, darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Was für ein Gegensatz. Es ist keine Frage, ob unser himmlischer Herrscher sein Zepter entgegenstreckt. Beim irdischen Herrscher Xerxes weiß Esther nicht, wie er reagiert. Wird er seine Macht demonstrieren? Aber Gott, unser himmlischer Vater, hat das nicht nötig. Und im Aufruf von Esther zur Gebetsunterstützung, da steckt die absolute Zuversicht, dass dieser himmlische Herrscher ein offenes Ohr hat, dass er gnädig ist. Und das galt damals schon bei Esther und es gilt auch für uns heute. 500 Jahre nach Esther circa hat er durch seinen Tod und seine Auferstehung alles aus dem Weg geräumt, was uns den Weg vom Thronsaal von Gott versperren könnte. All unsere Fehler, unser Egoismus, unsere Sünden, überall, wo wir versagen, all das spielt keine Rolle mehr. weil er für uns eintritt, dürfen wir ohne Angst vor Gottes Thron kommen. So wie du bist. Ganz genau so. Darfst du kommen vor diesen Thron? Er wartet auf dich. Er bürgt für uns und er sorgt dafür, dass wir immer und egal woher wir kommen, Zugang zu diesem himmlischen Thronsaal, Zugang zum allmächtigen Gott haben. Esther hat sich entschieden, alles auf eine Karte zu setzen. Komme ich um, so komme ich um. Und dann geht die Geschichte weiter. Esther entscheidet sich, vor den König zu treten und für Erfolg einzustehen. Sie nimmt allen Mut zusammen und sie hätte dafür umgebracht werden können. Und der König hört sie an. Sie lädt den König und Haman zu einem Festmahl. Und dort erklärt Esther dem König die Situation und sie bittet um das Leben ihres Volkes. Und der König ist außer sich. Er beschließt, dass Haman und seine Söhne umgebracht werden sollen. Mordechai wird über das Haus Hamans gestellt. Ein Schreiben geht an alle Provinzen, dass die Juden sich verteidigen dürfen. Die Vernichtung der Juden ist gestoppt. Heute wird noch das Purimfest zu Ehren von Esther und zu Ehren von dieser Errettung vor der Vernichtung der Juden gefeiert. Esther hat ihr Volk gerettet. Sie hat sich mit ihrem Volk identifiziert. Sie ist vor dem König für ihr Volk eingetreten. Sie war bereit, ihre Macht aufzugeben. Sie war bereit, ihre Privilegien aufzugeben, ihren Reichtum aufzugeben. Und sie war sogar bereit, ihr Leben zu verlieren. Esther deutet auf Jesus hin. Jesus hat den Himmel aufgegeben, die Nähe zum König, zu seinem Vater. Er hat seine Macht aufgegeben, hat sein Reichtum aufgegeben. Er ist auf die Erde gekommen, nicht nur um das Volk Israel zu retten, sondern um alle Menschen zu retten. Wenn der Sohn befreit, haben wir gesungen, der ist wirklich frei. Er hat sich mit uns als Menschen identifiziert, er war wie wir und er ging weiter. Er hat nicht nur sein Leben riskiert, sondern hat sein Leben für uns verloren, damit wir es wiederfinden. Damit wir ein Leben in Fülle und mit Gott haben. In 2. Timotheus 1, Vers 7, da heißt es, denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht, hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und wenn wir sagen, mein Leben, mein Geld, mein Studium, meine Karriere, meine Träume, meine Gesundheit, meine Beziehungen, alles gehört mir, ich will das bestimmen und ich will das auch behalten, hätte Jesus auch sagen können, das ist mein Leben, ich gebe das nicht. Ich möchte sicher in meinem Himmel bleiben, aber er hat es für uns gegeben, für dich. Und für mich, damit wir frei sein können, nicht damit wir sicher sein können. Und wir dürfen loslassen und frei sein und mit leeren Händen vor Gott kommen und uns von ihm immer wieder neu füllen lassen. Gott hat einen Plan und hat seit Anbeginn der Welt verfolgt, dass alle Menschen gerettet werden. Und Gott möchte nicht, dass du an ihm vorbeilebst. Er hat genau darin einen Platz für dich, mitten einer Welt, die Angst macht. Er hat einen Platz für dich, ob in der Gemeinde oder bei dir zu Hause, im Beruf, da wo Gott dich hingestellt hat, darfst du mutig sein. Und diese Dinge kommen aus dem Gebet, aus der Beziehung mit Gott. Er legt dir Menschen aufs Herz, für die du da sein darfst. Du darfst Dinge angehen, die er dir zeigt. Du darfst dich ihm zur Verfügung stellen. Du darfst für Menschen beten und um Situationen bitten, wo er dich braucht, genau dich an deinem Platz, wo deine Persönlichkeit, dein Wesen, deine Gaben genau richtig sind. Amen. Ich würde noch gern beten, steht bitte auf. Ja, Herr, wir kommen vor deinen Thron und wir danken dir, dass wir vor dich kommen dürfen, frei, ohne Angst, ohne Sorgen. Du fühlst uns, du gibst uns Freiheit in dir. In dir haben wir alles und du willst uns gebrauchen. Du willst, dass diese Welt gerettet wird und wir sind Teil davon. Wir sind Teil in deinem Reich, wir sind Teil in deinem Plan, wir gehören dir und wir sind deine Kinder. Ja, Herr, schenk, dass wir uns immer mehr in unserem Leben dir zur Verfügung stellen. Immer mehr, Herr, uns nach dir ausrichten, immer mehr uns von dir füllen lassen, immer mehr uns an dich wenden, unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Krankheiten, unsere Dinge, die uns beschäftigen, die uns Angst machen, vor dich hinlegen, vor dein Thron kommen. Danke, Herr, dass du segnest. Danke, Herr, dass du uns ja so bereicherst mit deiner Kraft, mit deinem Geist, mit deinem Leben. Dir, Herr, sei alle Ehre. Amen.